glaube, Gewalt fängt dann dort an, wenn es an Wert des Menschen geht. Wenn man einem Menschen den Wert auch abspricht. Ich merke, dass dort einfach eine riesige Diskrepanz ist zwischen dem, was ich weiss, was ich gemacht oder nicht gemacht habe, und dem, was behauptet wird. Sagen wir manchmal, ich mache gewisse Sachen sicher nicht allzu schlecht. Und vielleicht gewisse Sachen sogar gut.
Shit wie weiter. Der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Hier erzählen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte. Wir reden über Sucht und Sehnsucht, über Alltagskämpfe und über den Mut, trotz allem weiterzugehen. Mein Name ist Tobias Grimm, schön bist du dabei. In der heutigen Folge reden wir über häusliche Gewalt. Wenn es dir nicht wohl ist bei diesem Thema, dann lass diesen Podcast doch zu einem Zeitpunkt, wo du so ein Thema verleiden oder mit jemandem zusammen. Falls du dir selber Unterstützung wünschst, ob du selber betroffen bist oder jemanden kennst in deinem Umfeld, dann findest du mehr Infos dazu in den Shownotes. Du bist nicht allein. Es braucht nicht zwingend Schläge. Wort länger. Zuerst subtile Unterstellungen, später eine komplett andere Wahrheit. Das ist die Geschichte von Rebecca. Sie hat psychische Gewalt erlebt und ist bereit, heute hier von dem zu erzählen, was sie hat erlebt und wie sie den Weg aus dieser toxischen Ehe hat geschafft, wo sie drinnen war. Sie hat ihm geglaubt und schliesslich sich selber misstraut. Emotionale Gewalt ist unsichtbar, weder ist die Gewalttat von außen sichtbar, noch sind es auf den ersten Blick die Folgen. Psychische Gewalt kommt oft schleichend und doch ist sie real. Über das reden wir. Rebecca, so schön bist du da.
Danke, dass ich da sein darf.
Das ist jetzt ein paar Jahre her, wo du in deiner damaligen Partnerschaft hast psychische Gewalt erlebt. Hey, und heute Morgen habe ich noch mal darüber nachgedacht, dass du heute hierher kommst, deine Geschichte erzählst. Ich finde es so eindrücklich, ja, dass du deine so persönliche Geschichte teilst, über das redest, was du hast erlebt hast. Wieder hast du müssen lernen, dir selber zu vertrauen, deinen eigenen Weg zu gehen. Wie ist das für dich, über deine Geschichte zu reden?
Es ist wahnsinnig ambivalent, gell? Du hast ja in der Einleitung schon gesagt, du siehst es nicht. Und manchmal frage ich mich, schon auch, ist es wirklich so schlimm gewesen? So ein bisschen, die Glaubenssätze sind noch wahnsinnig tief. So, ja, du noch nicht so blöd, du bist doch noch ein bisschen empfindlich. So diese Themen. Darum, ja, es ist ambivalent. Und gleich finde ich es mega wichtig, dass man darüber redet. Weil es ist wahnsinnig einschneidend, wenn man so etwas erlebt. Es tut weh, das ganze Leben beeinflussen. Und ja, obwohl man es eben nicht sieht und wie du gesagt hast, die Folgen auch nicht direkt sichtbar sind auf den ersten Blick, macht so viel mit einem, ja. Und ich finde es mega wichtig, darum habe ich auch ja gesagt, um da sein, dass wir mal darüber reden, genau.
Mega, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, hast du gesehen, es ist deine Geschichte und gleichzeitig steht deine Geschichte exemplarisch für so viele Geschichten da aussen, die ungehört sind. Lass uns zusammen mal eintauchen. In deine Geschichte. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du in einer gewalttätigen Beziehung bist?
Hey, das habe ich mega lange nicht gemerkt. Und ich glaube, dass ich in einer gewalttätigen Beziehung bin oder war, bin, habe ich erst realisiert, als ich im Frauenhaus war. Wo mir in einem Beratungsgespräch die Sozialarbeiterin gesagt hat, hey, das, was du hier erlebt hast, das ist einfach psychische Gewalt. Und ich weiss noch, ich bin nur noch in Tränen ausgebrochen, weil ich dort erstmal irgendwie gecheckt habe, dass das, was ich erlebt habe, weit weg ist von normal. Es ist weit weg von normalen Beziehungskonflikten oder Herausforderungen, die man ja in Beziehungen auch hat. Ja, es ist wirklich erst eigentlich im Nachhinein mir bewusst geworden, was ich da erlebt habe.
Also der Moment, wo du wie auch mal, das auch mal gespiegelt hast, bekommen, was du eigentlich erlebt
hast. Ja, genau. Und wo es einen Namen bekommen hat. Das ist dort, ich habe bis dort dann keinen Namen gehabt für das.
Und dann vorher, also die Zeit vorher, hat es irgendwo einen Moment gegeben, wo du hast gemerkt, auch in Beziehung oder auch in so Konflikten innen oder in Sachen, die im Alltag sind, aufkommen, irgendetwas stimmt hier nicht?
Ja, dass etwas nicht stimmt, das habe ich schon gemerkt. So. Aber ich habe es immer so ein bisschen abgetan. Oder ich glaube, das ist ja auch, so funktioniert psychische Gewalt, dass man die Schuld immer bei sich selber sucht. Oder einem das Gegenüber sagt, du bist schuld, du bist falsch, du fühlst falsch, du siehst das falsch. Und das glaubst. In so einer Dynamik glaubst du das und bleibst und hast halt, also, ja, ich muss dir ehrlich sagen, am Schluss, habe ich nicht mehr besonders viel Selbstwert gehabt. Ich habe wirklich selber das Gefühl gehabt, ich bin das letzte Stück Dreck auf dieser Welt und ich kann nichts, schon gar nicht ein Kind erziehen, so. Und schon gar nicht, immer gute Frau sein, so, ja.
Du hast den Menschen ja auch geliebt.
Also, ja, absolut, ja.
Geheiratet, der hat eine Familie gegründet. Mhm. So wie du erzählst, das macht es ja so ambivalent.
Genau.
Wie hat sich denn die Gewalt in deinem Leben, in dieser Beziehung, wo du warst, entwickelt? Also, wie hat das angefangen? Wo ist das durchgegangen?
Es fängt sehr subtil an. Also, wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, oh, ich hätte es eigentlich schon mega früh merken können. Bei so kleinen Sachen, wie zum Beispiel, ich habe eine Ausbildung noch gemacht und wir sind dort in einem kleinen Studio zu zweiter gewohnt und ich habe eigentlich gesagt, ich würde gerne die Ausbildung machen, wenn wir in einer grösseren Wohnung sind, dass ich ein bisschen mehr Platz habe zum Lernen und zum Arbeiten und so. Und das ist nie umgesetzt worden. Es ist wie einfach nicht wichtig gewesen. Und es ist dann weitergegangen, das ist so auch, ich glaube, ein Aspekt von psychischer Gewalt, dass man dann wie das Umfeld anfängt eingrenzen. Oder also, dass mir ist dann wie auch so gesagt worden, hey, deine Familie tut dir nicht gut. Oder der und der Freund oder die Freundin, das ist im Fall ein schlechter Einfluss für dich. Und das habe ich alles geglaubt und habe den Kontakt davon abbrechen. So die Isolation, die dann langsam kommt. Im Rückblick kann man sagen, das wäre ein Hinweis gewesen. Aber du musst das Leben vorwärts leben und vorwärts habe ich es einfach nicht gecheckt.
Also viel Manipulation, was hast du?
Das kann man so sagen, ja. Ja, natürlich, bewusst oder unbewusst, aber ja, es ist eine Manipulation.
Wie hast du das wahrgenommen im Moment? Also hast du vorher beschrieben, dass er eigentlich dort im Frauenhaus, wir reden auch noch über die Zeit, dir das so zuerst mal bewusst wurde, was du eigentlich hast erlebt in dem Moment, wo es einen Namen hat bekommen. Magst du dich erinnern an die Momente, die du jetzt hast beschrieben? Was hat das mit dir gemacht? Ist das einfach so normal geworden? Oder magst du dich noch erinnern an ein Gefühl aus dieser Zeit?
Du sagst es schön, es ist normal geworden. Ja, es ist meine Normalität geworden. Aber innerlich hat es mich schon immer... Es ist wie immer ein Teil mehr von mir selber, fast ein bisschen gestorben. Oder? Ich musste mich immer ein Stück mehr aufgeben müssen. Meine Bedürfnisse müssen aufgeben, meine Wahrnehmung, meine Gefühle müssen aufgeben, damit die Beziehung weiter können bestehen. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre das auf Kosten der Beziehung gegangen. Und das wollte ich ja nicht. Ich habe mich für ihn entschieden, ich habe ihn wahnsinnig gerne gehabt. Also habe ich einfach bei mir abgeschnitten, sozusagen, oder? Ja. Und das hat manchmal weh da, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, dann, es funktioniert wahrscheinlich so. Ja.
Wie und wo hast du dann gemerkt, es geht einfach nicht mehr? Ich brauche jetzt Hilfe.
Es hat wie zwei Situationen gegeben. Oder ich muss es so anfangen. Beziehung. Hat geharzt, oder? Wir haben schon gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht mehr so miteinander, aber eben, wir haben ja noch das Kind und es ist dann, wir haben dann schon einmal über Trennung geredet, aber dann ist es dann auch schnell wieder in die Richtung gegangen, von wegen, ja, jetzt, oder es ist so ein bisschen einfach ein O-Ton, wo ich noch höre in meinem Kopf, ist so, jetzt unterschreib die Scheidungsunterlagen, du willst ja das auch friedlich regeln. Und dort ist Zeug drauf gestanden, wo ich für mich habe gemerkt, das stimmt nicht. Für mich, ich kann da nicht einfach unterschreiben und das ist okay. Es ist eigentlich nicht okay. Und dann nachher mir ist die Beziehung so wichtig gewesen. Wir sind dann zusammen auf meine Initiative auch in so einer Paarberatung. Und die Paarberatung hat weder die Dynamik auch nicht ganz können erfassen. Also sie hätten das so ein bisschen als eben Ehekonflikt abgetan. Also ich bin dort allein gelassen worden in dem Moment. Es ist nicht als Gewalt erkannt worden. Und dann haben wir aber wieder Abmachungen machen, wie wir jetzt noch in der gleichen Wohnung leben, mit dem Wissen, wir wollen uns trennen, aber auch mit dem Wissen, wir kümmern uns gemeinsam einigermaßen gleichberechtigt um das Kind. Und dort hat es dann eine Eskalation gegeben, wo ich wie eine Verantwortung hatte in dem Moment für das Kind und er sich reingemischt hat. Und ja, auf jeden Fall, nach dem Moment habe ich wie gewusst, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr unter einem Dach. Also, weil dann, ich weiß auch nicht, ich habe wie einfach, ich habe nicht mehr gesehen, wie das noch friedlich soll weitergehen. Und dann bin ich gegangen. Und im ersten Moment, der erste Impuls war so, ich gehe mal zu meinen Eltern. Und dann war ich bei meinen Eltern gewesen. Und mein Papi hat mir dann immer gesagt, hey, lüt doch mal im Frauenhaus an. Und ich so gefunden, hey, ich bin voll keine Kandidatin fürs Frauenhaus. Also bitte, ich bin ja nicht geschlagen worden und so. Das so, nein. Und
also hast du das gekannt vorher, was das überhaupt von Ort
nein, ist? Man hat so eine Vorstellung, mhm. oder? Aber gekannt, nein, ich habe ja vorher nie Berührungspunkte gehabt. Ich habe niemanden gekannt, wo der war. Mhm.
Aber das Gefühl null. Gehabt, das passt jetzt eigentlich überhaupt nicht.
Genau, genau. Es war wirklich so das Gefühl gewesen, ich gehöre dort doch nicht her. Also ja, so schlimm ist es ja nicht. Und dann habe ich dann gleich, habe dann nochmal eine Nacht dort geschlafen bei meinen Eltern und dann nachher habe ich am nächsten Tag gefunden, ja gut, also, dann lüte ich halt mal an. Und dann habe ich angerufen und wirklich rudimentär meine Geschichte erzählt. Wir haben vielleicht 10 Minuten telefoniert und nachher sagt die andere Person am Telefon, hey, wir haben ein Zimmer frei, wenn du willst, kannst du kommen, noch heute. Und dann habe ich zuerst mal gefunden, hey, jetzt muss ich aber zuerst aufhängen und mir das mal noch überlegen, ich melde mich noch mal. Und 2 Stunden später habe ich angerufen und gesagt, ja, komm. Und am gleichen Tag war ich noch dort. So das. Aber ich habe im Fall deine Frage vergessen.
Meine Frage war, wie und wo hast du gemerkt, es geht einfach nicht mehr? Also die Zuspitzung genau. Von dieser hast du
genau, eben, das war so wie die erste Eskalation daheim. Und nachher, eben, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, in ein Frauenhaus zu gehen. Ich habe wirklich einfach Hilfe gesucht bei meinen Eltern. Oder wie einfach versucht, aus dieser angespannte Situation daheim rauszukommen und eigentlich erst auf Druck von meinen Eltern bin ich dann überhaupt auf die Idee gekommen, in ein Frauenhaus zu gehen und so einen sicheren Ort aufzusuchen. Ja. Mir ist wie auch die Gefahr in dem Sinne, ja, also Gefahr, ja, mal Gefahr nicht bewusst gewesen, selber. Ich habe es nicht so gecheckt.
Ja, du hast am Anfang gesagt, dir ist zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht bewusst gewesen, genau. Was du eigentlich für Gewalt erlebst, oder?
Genau.
Bevor es den Namen hat. Ja. Also du bist in das Frauenhaus, wer vielleicht noch nie von dem hat gehört, Frauenhäuser gibt es in der ganzen Schweiz, an 23 verschiedenen Standorten. Das sind Zufluchtsorte für volljährige Frauen und ihre Kinder, die von körperlicher, psychischer oder sexueller Gewalt betroffen sind. Es sind physische Orte, wo Schutz gibt, wo man hergehen kann, wie du es gemacht hast. Und wo man auch eben Beratung und Unterstützung überkommt. Was war für dich dort so die grösste Hürde, die du hast überwinden musst, um dir selber vielleicht auch einzugestehen, dass du Hilfe brauchst? Oder ist es, oder, ja, weiß nicht, ist vielleicht auch das Hilfe annehmen ein Thema gewesen? Also ich frage so, weil du hast gesehen, du hast dort zu dem Moment das Gefühl gehabt, Frauenhaus ist eigentlich nicht das, was ich brauche im ersten Moment.
Ja. Oder ich hatte so das Gefühl, es muss doch irgendwie andere Lösung geben. Eben, so schlimm kann es doch nicht sein. So ein bisschen das war es, glaube ich. Und gleich, im Rückblick, war es absolut der richtige Ort gewesen. Du hast vorhin gefragt, so, wann ist der Moment gekommen, wo es nicht mehr, oder was war das so gewesen, oder wie hat das ausgesehen? Und wenn ich so darüber nachdenke, merke ich, wieso in dem Moment, ich habe null Zukunftsperspektive gehabt. Ich habe wie nicht mehr gesehen, wie das soll weitergehen mit dieser Ehe, wie das soll weitergehen mit dem Kind. Ich habe wie einfach, es war einfach ein schwarzes Loch vor mir. Ich habe wirklich nicht mehr gesehen, wo es durchgehen sollte. Und dann mit dem Schritt ins Frauenhaus, dort langsam, also A, hat man mal können zur Ruhe kommen, oder? Man war sicher. Man hat gewusst, da kommt jetzt nicht gerade irgendetwas auf einem zu, wo einem wieder etwas antut, auf welche Art auch immer, oder? Und B, hat man mit Gesprächen dann wirklich langsam zusammen herausgefunden, hey, was willst du eigentlich? Oder? Es gibt auch viele Frauen, die wieder zurückgehen. Das wäre auch eine Option gewesen. Es gibt Frauen, die zweimal zurückgehen und dann vielleicht beim dritten Mal nicht. Es war wie alles offen gewesen. Wertfrei hat man mal alles auf den Tisch gelegt, mal angeschaut, hey, was hast du eigentlich erlebt und wie gehen wir jetzt weiter? Es gibt ja auch die Option, dass man irgendwelche Strafverfahren nachher bei anderen Delikten ja in Angriff nehmen würde. Oder, ja. Aber es ist wie, Man hat einfach einmal das Feld aufgetan und einmal aus dem schwarzen Loch so das Schwarz rausgenommen und einmal geschaut, was gibt es für Möglichkeiten. Genau.
Wie hat das konkret ausgesehen? Also was hast, du bist dann dort hergezogen, in das Frauenhaus, in das Zimmer, ja, das frei war. Wie ist es dort weitergegangen?
Ja, man kommt dort einfach mal an. Du kommst wie in so... Es ist eigentlich ein riesen WG, oder? Man hat ein bisschen eine Küche zusammen und da sind ganz viele andere Leute. Ganz unterschiedliche Leute auch. Mit Kind, ohne Kind, mit grossen Kind, mit kleinen Kind. Und dann hat man Gespräche mit den Fachpersonen dort. Es sind Fachpersonen für die Erwachsenen dort, es sind Fachpersonen auch für die Kinder dort. Es geht ja so ein bisschen darum, Kinder sind zum Teil in einem Alter, wo sie schon wissen, was sie wollen, oder wo sie auch formulieren können, was sie wollen. Und die werden dann auch einbezogen. Bei mir war es nicht so der Fall. Mein Kind war 2,5, als wir gegangen sind. Und dort ist es vor allem um mich gegangen, oder? Und dann schaut man mal. Also, oft hat man ja auch noch einen Job, oder? Und wenn man dann einfach verschwindet, muss man ja dann irgendwann mal am Arbeitgeber anrufen und sagen, hey, schau, ich bin weg. Und ich komme so schnell wahrscheinlich auch nicht. Und dann schaut man auch mal, was brauchst, oder? Braucht es vielleicht Psychotherapie? Braucht es, ich bin zum Beispiel dann in Physio. Ich bin so verspannt gewesen mit dieser Angst. Die ist mir so im Nacken geguckt. Ja, dann schaut man, dass man halt irgendwie in eine Physiotherapie noch kann oder ja, zum die Muskeln zu lösen. Es wird einfach mal geschaut, was brauchst du jetzt? Und man fängt mit kleinen Schritten an und geht nachher zu den grösseren weiter.
Du hast jetzt gerade die Angst angesprochen, die richtig im Eck gehockt und auch so Verspannungen und alles hat ausgelöst. Was war das für eine Angst, die dich hat verfolgt?
In meinem Fall war es, glaube ich, wirklich die Angst gewesen, davor, etwas falsch zu machen. Weil mir ist ja das Gefühl gegeben worden, vorher jahrelang, dass ich eigentlich alles falsch mache oder nichts richtig machen kann. Ja, und die Angst, ja, das nicht genügen, dass eine Belastung war. Mir ist auch immer zu verstehen gegeben worden, dass ich eine Belastung bin. Dass es ein bisschen länger wäre ohne mich. Ja, das hinterlässt schon auch körperliche Spuren. Mhm. Genau. Mhm.
Wenn ich dir so zulasse, habe ich fest das Gefühl, dass so die psychische Gewalt, wo wir darüber reden, so etwas Diffuses scheint zu sein. Also, was macht es so schwierig, psychische Gewalt als Gewalt zu erkennen überhaupt?
Ja, das kann ich dir im Fall auch nicht so einfach beantworten. Ich habe letztens gerade mit einer Freundin darüber geredet, wo sie auch mich gefragt hat, hey, wo ist so die Abgrenzung, oder? Man hat Konflikte in Beziehungen, auch in einer Ehe, das ist völlig logisch. Und wo fängt dann Gewalt an? Und ich kann dir das nicht so genau sagen. Manchmal flippt man ja auch mal aus, weil man hässig ist oder weil einem jetzt etwas einfach schon so lange nervt. Und dann wirkt es vielleicht auch mal laut oder dann sagt man auch mal etwas, was man nachher bereut. Ich finde, das ist alles noch in einem Rahmen, wo man muss sagen, das ist mal normal, das kann mal passieren. Aber ich glaube, Gewalt fängt dann dort an, wenn es an Wert vom Mensch geht. Wenn man einem Mensch den Wert auch abspricht, oder? Also, ja, oder wenn immer der gleiche Schuld ist. Ich finde es wahnsinnig schwierig zu definieren. Ich habe es bis heute noch nicht geschafft, das einfach zu definieren.
Lass uns doch noch ein bisschen in das hineingehen. Also, du erzählst, wie schleichend psychische Gewalt ist und wie sie eben auch mit diesen subtilen Worten und Unterstellungen anfängt und sich wie aus dem heraus entwickelt in eine völlige eigene Dynamik überkommt. Und wir reden in diesem Zusammenhang auch vom Begriff Gaslighting. Das heisst, wenn jemand versucht, einen anderen Menschen gezielt zu verunsichern, bis zum kompletten Zusammenbruch kann das gehen. Das Opfer kann schliesslich gar nicht mehr zwischen Wahrheit und Schein unterscheiden. Und du sagst von dir, also genau das ist dir passiert. Oder?
Genau.
Haben die richtig verstanden?
Absolut, absolut. Du bringst das genau richtig auf den Punkt, ja.
Wie hast du denn zumal erkannt, dass sich eben nicht nur, Anführungszeichen, um Konflikt handelt, sondern um Gewalt, um psychische Gewalt? Also eben im Moment nicht, über das haben wir geredet. Aber im Nachhinein, wo du das hast, anfangen auseinander. Nein, was ist denn dir genau passiert? Auf was hast du geschaut? Auf was hast du zurückgeschaut?
Ich habe es noch wahnsinnig spannend gefunden. Ich bin dann relativ schnell, habe ich mir eine psychotherapeutische Unterstützung gesucht, weil ich wie gewusst habe, hey, ich muss es irgendwie verstehen und einordnen können. Weil eben, also im Frauenhausland ist jetzt nicht einfach so aus Spass, um ein bisschen Ferien machen, überhaupt gar nicht. Und dann weiss ich noch, die erste Therapiestunde, da sagt mir der Therapeut nach den ersten paar Minuten, tun Sie doch einmal, wenn Sie wieder daheim sind, Gaslighting googlen. Und ich so, okay, dann mache ich doch das. Und dann habe ich das googelt und wirklich einfach, zuerst, der erste Moment ist einfach mal so, hey, brüllen und checken, ah, das ist es, das hat einen Namen. Und dann nachher kommen einem schon so Erinnerungen, wo man kann sagen, ah, das ist so eine Situation gewesen, oder das ist so eine Situation gewesen. Wie zum Beispiel, ja, es ist noch schwierig, so Beispiele zu nennen, aber ich habe schon mal angetönt, eben mit dem Umfeld, wo ja eingeschränkt wird, oder? Dort fängt es an, das Gaslighting, oder? Wenn man sagt, die Freundin tut dir im Fall nicht gut. Oder immer wenn du mit deinen Eltern telefoniert hast, geht es dir nachher so schlecht? Habe ich aber nicht zwingend so empfunden. Ich habe dann aber das geglaubt und nachher auch so empfunden. Also, ja, es wird einem wirklich so die eigene Wahrnehmung abgesprochen, die eigenen Gefühle abgesprochen. Es gibt ein Beispiel, da lache ich heute wahnsinnig drüber. Und das hat mir dann einmal meine Tante erzählt im Nachhinein. Sie hat uns mal besucht. Und dann nachher habe ich offenbar einen Tee gemacht. Mein Ex-Mann hätte an dem Abend noch weiter müssen. In eine Weiterbildung. Und ich habe ihm einen Tee gemacht, dass er den noch trinken kann, bevor er nachher weitergeht. Und er hat mich offenbar, eben, ich weiss es aus der Erzählung, angemutzt, warum das der Tee so viel heiss ist, dass er ihn nicht gerade so kann trinken. Und, ja, ich lache heute drüber. Aber in dem Moment war das auch wieder meine Schuld gewesen. Ich weiss halt bis heute nicht, wenn ich einen Tee mit lauwarmem Wasser zubereiten kann. Aber, ja, so muss man sich das, glaube ich, ein bisschen vorstellen. Es ist zum Teil wirklich absurd auch. Also, es ist wirklich, und die Absurdität hat immer mehr auch zugenommen. Bis zu einem Moment, wo mir Vorwürfe gemacht worden sind für etwas, wo ich meinem Kind oder unserem Kind angetan soll haben, wo ich wie gemerkt habe, in meinem tiefsten Inneren, nein, das habe ich nicht gemacht. Das nicht.
Also, was dir wie ist aufgefallen?
Das ist mir dann aufgefallen, genau. Also, es ist mir aber nicht aufgefallen als Gewalt, sondern ich habe dort wirklich einfach gemerkt, dass dort einfach eine riesige Diskrepanz ist zwischen dem, was ich weiss, was ich gemacht oder nicht gemacht habe, und dem, was behauptet wird, was ich gemacht habe. Genau. Dort ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Und dort hat es nachher auch den Lauf genommen, eben mit diesen Trainingsabsichten oder der Option, dass man einmal muss gehen. Genau.
Das ist mega hilfreich. So ein abstrakter Begriff, eben, wo man vielleicht kann googlen. Ja, von dir zu hören, was das ganz konkret im Alltag kann bedeuten kann. Mhm. Und wie brutal schwierig, das stelle ich mir vor, in dem Moment ist das eben als das zu erkennen. Weil man ja vielleicht gar nicht von dem ausgeht, dass das Gegenüber es ja irgendwie böse meint mit dem.
Genau, also gerade in einer Beziehung gehst du davon aus, dass man es gut hat, dass man es gut meint mit dem Gegenüber. Also das ist ja immer meine Voraussetzung gewesen. Ich bin total von dem ausgegangen, dass mein Gegenüber, mein Partner, mein Mann, das gut meint mit mir. Und darum ist, glaube ich, die Abgrenzung auch so schwierig, weil ich glaube, in einigermaßen normalen Beziehungen tut man ja einander auch mal spiegeln. Tut man ja mal sagen, hey, du, ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen genervt, so. Was ist denn los? Und wo fängt denn Gewalt an? Ist dann vielleicht, du bist immer so genervt. Und weil du jetzt so genervt bist, keine Ahnung, kommst du deinen Pflichten nicht nach? Oder machst du eh sonst auch alles falsch? Und so. Ich glaube, dort nimmt es dann so Dimensionen an. Aber es ist mega schwierig.
Rebecca, mir nimmt es wunder, wie deine Geschichte ist weitergegangen. Wie war der Tag vor Rückkehr aus dem Frauenhaus hey? Magst du dich noch erinnern? Was hast du gefühlt, wo die nächste Phase ist losgegangen?
Ich hatte das Gefühl, ich könnte die Welt erobern. So ein bisschen. Also ich habe im Frauenhaus mega viel an mir selber geschafft, an meiner Zukunft geschafft, so ein bisschen visionsmässig. Oder ich habe so gewusst, ah, das sind die nächsten Schritte und es geht auch allein, es gibt einen Weg allein. Und, aber das war so der Weg gewesen, oder? Hei, vielleicht eine Stunde. Und dann kommt man heim und merkt, ja, logisch, also mit dem habe ich rechnen, dass die Hälfte vom Hausrat fehlt. Das Kind, das sich gefreut hat aufs Lego spielen und die Lego nicht mehr rum sind. Und dann kann man schon mal die ersten Sachen abfangen, emotional, wo man wie so merkt, shit, es ist doch nicht so easy. Und man ist ja selber emotional so aufgewühlt und dann hat man ja immer noch das Kind. Ich finde, das ist so etwas, wo auf Dauer raus auch sehr zehrend ist. Ja. Und dann kommst du an, eben lebst dich mal ein, fährst wieder an zu arbeiten, du hast das Kind in die Kita eingewöhnen, es ist alles neu, die ganze Situation ist neu. Also die Leichtigkeit und die Motivation, die ist relativ schnell gedämpft worden von der Realität. Es ist nicht so, dass ich es bereuen würde, aber der Dämpfer ist bald gekommen, ja.
Mhm. Also es ist eigentlich mit viel Zuversicht und Mut losgegangen.
Genau.
Und die Realität vom Alltag, auch vom Lehrdienst Mami sein.
Korrekt, ja.
Hat dich wie eingeholt.
Ja, sehr schnell.
Was hat dir in diesem Moment geholfen, trotz allem so die ersten Schritte zu gehen in, das neue, in diesen neuen Alltag, in dein neues Leben, kann man vielleicht auch sagen?
Einerseits war es wie zu wissen, zurück ist keine Option mehr. Und das war wie ein Motor, hey, es muss vorwärts gehen, weil zurück kannst du nicht mehr. Und das andere war ein Umfeld, das wie dreht. Ich wusste, ich will zurück in die Wohnung, obwohl sie in dem Moment teuer war. Aber ich wusste, ich habe mir das berechnet mit dem Ersparten. Habe ich etwas eingeplant, so, dann kann ich wieder dort wohnen. Ich habe die Nachbarn, die ich kenne. Im schlimmsten Fall kann ich mal fragen, hey, könnt ihr noch eine Stunde zum Kind schauen? Ich habe noch einen Termin oder so. Also, das wirklich wie ein bisschen das Nestchen zurückgeben, wenn es ganz anders aussieht, aber die Leute, die man vorher schon gehabt hat, dass man wieder auf die zurückgreifen kann. Und bei mir war es auch noch meine Familie. Meine Eltern, die mega unterstützt haben, auf verschiedenen Ebenen. Emotional, ganz praktisch auch, mit Hüten, ja, mit irgendwelchen Tipps, wie man jetzt mit Ämtern könnte weitergehen. Also, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass man sich Alimente bevorschussen lassen kann. Und das hat mir jemand aus der Verwandtschaft gesagt. Und so hat man Schritt für Schritt mit dem Umfeld so ein bisschen Tritt gefasst wieder und ist vorwärts gekommen. Genau.
Du hast vorher auch erwähnt, dass für dich so die Bedeutung von Psychotherapie, wo du bist gegangen, also auf dem Weg zu der Heilung, in von dem Heil zu werden, was dir aussen ist passiert, aber auch im Innenleben. Was sind so deine Erkenntnisse so aus dieser Begleitung? Oder was hast du gelernt? Oder wieder gelernt?
Ja, wieder gelernt. Ich glaube, es hat viel mit Selbstwahrnehmung zu tun und mit darauf vertrauen, was man wahrnimmt. Das ist etwas, das einfach wieder lernen muss. Weil vorher ist dir ja immer gesagt worden, wie du dich zu fühlen hast und wie du etwas zu machen hast. So, dass sich selber wieder vertrauen, eigene Entscheidungen fällen. Ich kann nicht mehr eigene Entscheidungen fällen, so blöd wie es klingt. Von den einfachen Sachen, wie was lege ich jetzt heute an, bis zu grösseren Sachen. Wie arbeite ich, wo wohne ich, mit wem verbringe ich meine Zeit auch. Das wieder zu lernen, das habe ich alles in der Therapie dann Schritt für Schritt gemacht. Und habe das also als sehr wichtig empfunden.
Überhaupt die eigenen Gefühle wahrzunehmen, die eigenen Bedürfnisse irgendwie auch wahrzunehmen und auszudrücken. Wie lernt man das? Wie hast du das wieder neu gelernt?
Ich glaube, das ist ein mega langer Weg und ich glaube auch nicht, dass der abgeschlossen ist. Es ist ein Üben und ich glaube, man kann das auch oft nur in Interaktion ja üben mit Menschen, die es vielleicht ein bisschen besser meinen mit einem als das, was man erlebt hat. Viel eine Zeit, und das ist jetzt eigentlich ein Witz, wenn ich das sage, viel Zeit mit sich selber verbringen, weil das ist nicht die Realität in so einer Situation. Du hast keine Zeit für dich allein in so einer Situation. Als neu Alleinerziehende, die an so vielen Fronten noch zu kämpfen hat, du hast keine Zeit für dich. Und eben wenn, dann sitzt du in der Therapie in dem Moment.
Mhm. Ja, Zeiten, die du für dich allein hast, hast du in Therapie verbracht.
Ja, praktisch, oder? Stunde pro Woche vielleicht. Und der Rest bist du einfach immer gerannt. Oder hast irgendwie eben noch dieses Amt oder jenes Amt. Oder wieder müssen Unterlagen zusammenstellen fürs Gericht. Und du bist so beschäftigt. Es bleibt nicht viel Zeit. Und ich sehe es ein bisschen so im Rückblick. Ich habe auch eben nach der Trennung, wo man so das Gefühl hat, oh ja, jetzt kommt alles gut, habe ich viel noch funktioniert. Weil du musst einfach. Du hast nicht nur die Verantwortung für dich selber, du hast die Verantwortung für das Kind. Und dann funktionierst. Und dort dann dran zu bleiben, also wie zu wissen, es ist okay, dass man jetzt halt funktioniert. Das ist jetzt gerade dran. Und sobald man ein bisschen Luft hat, vielleicht kommt ja die dann irgendwann, bei mir ist sie immer wie mehr gekommen, dass man dann das wie führen nimmt und sagt, so, und jetzt schaue ich mal bei mir nochmal ein bisschen neuer her und jetzt tue ich mir auch etwas Gutes. Jetzt erlaube ich mir auch, etwas Gutes für mich zu tun. Dass man das einfach nicht aus den Augen verliert. Auch, ich sage, über Jahre. Schlussendlich.
Also Training, üben,
ja,
irgendwie das wieder reinzukommen. Eben sich selber wahrzunehmen. Ein anderes Thema ist auch, du sagst auch selber, so etwas vom Schwierigsten war schon so, zu anerkennen, dass du nicht falsch bist. Etwas, was dir über Jahre ist eingeredet worden. Du warst über Jahre davon überzeugt, eine komplette Versagerin zu sein. So hast du es vorhin gesagt. Wie bist du aus dem wieder rausgekommen?
Es holt mich immer mal wieder ein. Ich glaube nicht, dass das abgeschlossen ist und dass ich jetzt heute anstehen kann und sagen, ich bin die Coolste und ich habe es mega im Griff. Null. Null. Ich sage mir manchmal, ich mache gewisse Sachen sicher nicht allzu schlecht. Und vielleicht gewisse Sachen sogar gut. Aber das ist eine riesen Arbeit. Und ich glaube eben auch, es ist auch von Mensch zu Mensch, es ist eine Typfrage, oder? Man wächst auf, man hat Prägungen, man bekommt Sachen mit aus dem Elternhaus und nachher von Freunden und so. Und ich habe manchmal gesagt, also, eine andere hätte vielleicht mein Ex-Mann nicht geheiratet, weil sie es einfach schon viel früher gemerkt hätte, einfach von ihrem Wesen her, weil sie ein anderes Wesen ist. Und ich bin dort reingelaufen und ich sehe das heute einfach auch als nötigen Prozess in meinem Leben. Sonst wäre es mir ja nicht passiert. Und das ist einfach meine Aufgabe. Ich darf lernen, an meinem Selbstwert zu arbeiten. Und das ist meine Lektion. So. Ich versuche, das Beste daraus zu machen. Aber wegen dem bin ich jetzt nicht geheilt und habe das Gefühl, es ist alles super. Null.
Mir berührt es mega, was du erzählst. Weil es auch so das Hadern in sich trägt. Und auch, dass nicht einfach am Tag X alles wieder gut ist, sondern etwas, wo ein Kapitel in deinem Leben ist.
Ja, genau.
Wo nicht weg ist, sondern es hat ein neues Kapitel angefangen. Aber das erste ist trotzdem Teil von deinem Leben.
Genau.
Du hast gesagt, auch als du in diesem Frauenhaus warst, es ist wie eine grosse Wege gewesen. Es hat viele andere Frauen gehabt. Es gibt viele, viele, viele andere Frauen, die ähnliche Geschichten erlebt haben, die ähnliche Geschichten erleben. Wie du hast erlebt. Was möchtest du anderen Frauen mitgeben, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du sie hast erlebt und vielleicht aber nicht wissen, wie dass sie einen ersten Schritt machen können?
Der erste Schritt ist reden. Mit wem auch immer. Und ja, eben, es gibt ja so viele Anlaufstellen. Vielleicht ist es eine Freundin. Vielleicht ist es regionales Beratungszentrum, vielleicht ist es die dargebotene Hand, vielleicht ist es ein Frauenhaus, wo man mal anrufen kann. Man kann auch dort einfach mal anrufen und mal fragen. Und dann entwickelt sich vieles. Also so ist mein Erlebnis, oder? Wenn man sich mal artikuliert, dann nimmt es dann nachher schon seinen Lauf. Und das Wichtigste ist wirklich einfach an sich glauben oder daran glauben, dass es irgendwann besser wird, dass man sich nicht unter dem Wert verkaufen muss. Wirklich nicht. Also leiden ist nicht nötig. Es muss niemand leiden. Das ist überhaupt nicht das Ziel. auch wenn es nachher im ersten Moment kann härter werden oder sich die Herausforderungen verlagern, sage ich mal, müsste das Ziel sein, dass man sich selber sein darf. Das wäre das Ziel, ja.
Wow, Rebecca, was für eine Reise, die du hast gemacht in deinem Leben. Wir nehmen zum Schluss noch etwas Wunder. Wie geht es dir heute?
Im Grossen und Ganzen ganz gut. Ich glaube, oder ja, wir haben, oder das Wort Resilienz ist ja so in aller Munde. Und ich glaube, da habe ich sehr gewonnen dran. Also, auch wenn mich noch ein paar Stürme im Leben erwartet, nehme ich mal an. Also, ich hoffe, es holt so lange, dass mich das nicht so schnell umhaut. Und ich glaube auch, ja, ich möchte ja wie, ich möchte, Vorbild tönt so blöd, aber mal, ich glaube, für mein Kind möchte ich ein Vorbild sein, wie auch vorzuleben, hey, es ist okay, wenn man alleinerziehend ist, es ist okay, wenn man sich aus so einer Beziehung herauslöst. Es gibt ganz viele verschiedene Wege und sie dürfen holprig sein, das ist auch okay. Und in dem Innen, auch in dieser Akzeptanz, geht es mir heute absolut gut, ja.
Hey Rebecca, ich nehme für mich mit, so das, was du erzählst, aus deinem Leben, von deiner Geschichte erzählst, nehme ich irgendwie fest mit, dass es nichts Stärkeres gibt, glaube ich, als um Hilfe zu bitten, es anzunehmen, wenn es nötig ist. Weil irgendwie bei dir das auch so war, wo du keine Zukunft mehr gesehen hast, du hast von diesem schwarzen Loch geredet, wo du dich hast drinnen gefühlt, wo du über diesen Leidensdruck, auch über deine Ängste hast angefangen zu reden, hat dir geholfen werden ab dem Moment. Und du hast gesagt, zu reden ist für dich das, was zu vorderst ist, was du anderen auch möchtest mit auf den Weg geben. Das nehme ich auch für mich mit aus diesem Gespräch. Wie wertvoll dass es sein kann, über das zu reden, was beschäftigt. Und wie genau das eben auch ein erster Schritt so in eine Veränderung kann sein. Vielleicht ist es eine Flucht. Vielleicht ist es ein Gehen in etwas Neues, auch wenn es schwerfällt. Also vielleicht ist es Scham, Wut, Trauer oder Angst, die einem lähmen in so einer Situation. Und gleich so wertvoll, darüber zu reden, um aus dieser Gewaltspirale rauszukommen. Aber du hast gesagt, mit Freunden, Familie, einer Opferberatungsstelle, einem Frauenhaus, das man einfach anrufen kann, einer Familienberatung oder eben vielleicht auch, um überhaupt die eigenen Gedanken zu büscheln, was man überhaupt denkt oder möchte, eben zum Beispiel um Telefon 143er dargebotene Hand. Hey, danke Rebecca, dass du mir deine so persönliche Geschichte hast erzählt. Merci, dass du mit dem auch ein Tabu brichst, dass du über psychische Gewalt redest. Mich berührt es mega, dass du deine Geschichte teilst. Deinen Mut davon zu erzählen. Du bist selber an diesem Abgrund vom Leben gestanden und ich finde es wunderschön, wie du aus diesem dunklen Abschnitt herausgefunden oder Stück für Stück herausfindest, Schritt für Schritt in ein neues Leben bist gestartet, in ein gutes Leben, ein Leben, das nebst all den Schwierigkeiten auch wieder Platz hat für Vertrauen, Stärke, Fröhlichkeit und Liebe. Schön, bist du da gewesen, Rebecca.
Danke vielmals für die Einladung.
Und danke dir, was du uns hast zugelassen, wenn du dir selber Hilfe wünschst, wie du vielleicht aus deiner eigenen Situation herausfinden kannst. Hier in der Beschreibung von diesem Podcast findest du Kontakt und Infos. Das ist «Schritt wie weiter», der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Mehr über uns findest du online auf 143.ch. Produzentin von dieser Folge ist Melanie Häusler, mein Name ist Tobias Grimm. Schön, bist du dabei gewesen und bis gleich. Es gibt doch die Augenblicke, wo sich alles ändert. Kennst du das auch? Wir suchen Leute, die hier im Podcast ihre Geschichte erzählen möchten. Mich interessiert nämlich, was du hast erlebt. Vielleicht ein besonderer Moment in deinem Leben, wo das Leben ist Kopf gestanden und anders ist weitergegangen. Oder du bist durch eine herausfordernde Zeit gegangen und hast irgendwo auf deinem Lebensweg den Mut gefunden, trotz allem weiterzugehen. Was ist deine Geschichte? Schick uns gerne ein Mail an bern@143.ch. Wir freuen uns, von dir zu hören.